Ich denke, dass die schlimmste Enttäuschung, die einem Menschen geschehen kann, die Enttäuschung an sich selber ist. Wer sich im Reiche Gottes auskennt, der weiß, dass diese Enttäuschung an sich selber manche Menschen davon abhält, überhaupt in die Nachfolge Jesu einzutreten, das heißt sich zu bekehren. Und es gibt Gläubige, die gehen kaputt innerlich und manche verlassen auch dann den Weg der Nachfolge. Und wenn man das ganz nüchtern von der Heiligen Schrift her betrachtet, dann stellt man fest, dass es eigentlich mit vielen Schattierungen vier große Bereiche gibt, wo die Schwäche, die vom Sünderfall her im Herzen der Menschen drin ist und auch im Körper des Menschen vorhanden ist, im gesamten Wesen eines Menschen vorhanden ist. Diese vier Bereiche sind die Anfälligkeiten und die möchten wir uns ansehen. Das erste und vielleicht der neuralgischste, das heißt der gefährlichste Punkt, ist unser Fleisch. Der zweite Punkt, man denkt es gar nicht, ist unser Glaube. Und der dritte Punkt ist unser Gewissen. Ich bin inzwischen zur Überzeugung gekommen, dass fast jeder Gläubige, der wirklich Gott dienen möchte von ganzem Herzen und dann scheitert, dass er in der Regel an seinem Gewissen scheitert. Viel gefährlicher, als man ahnt. Und das vierte, der Körper. Dieses von der Sünde gezeichnete Gebiet, wo wir alle mit zu leiden haben. Und wenn unser Thema lautet, auf dem Weg mit Jesus, trotz dieser Schwächen, dann muss man sehen, dass die Heilige Schrift hier ganz nüchtern ist. Man kann nämlich so eine Tatsache wie die Schwäche des Menschen generell, auch die Schwäche des Gläubigen, man kann das verneinen. Dann fällt man in die Verblendung. Man kann es verdrängen. Dann kommt man in die Heuchelei. Oder man kann es verarbeiten, wie die Heilige Schrift es sagt. Und das ist unser Ziel, dass wir lernen, wie man das verarbeitet. Der Mensch möchte ja immer stark sein, er möchte schön sein, er möchte intelligent sein, er möchte bewundert werden. Wenn das nicht funktioniert, dann fällt er in der Regel ins andere Extrem, dann wird er verzagt, dann kommt die Depression, dann kommt die Selbstverurteilung, uferloses Selbstmitleid, dann sucht er Trost an der falschen Stelle, Trost in der Regel im Beruf, Trost bei anderen Menschen, Trost auch oft in der Sünde. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man versteht, was der Herr Jesus für uns getan hat bezüglich dieser Schwächen. Und dass die Bibel ganz realistisch ist und diese Schwäche nicht verschweigt, sondern sie sagt uns, es ist so. Aber jetzt bringt sie uns ein wunderbares Programm, das uns zeigt, wie wir diese Schwäche bekämpfen können. Und dazu muss man Grundbegriffe der Heiligen Schrift einfach verstehen. Und was viele nicht verstanden haben, da kommt auch die Schwärmerei her und die Entgleisungen. Die Bibel sagt, 1. Thessalonicher 5, 23, dass ein Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Das ist ein Geheimnis. Man konnte ja die Seele bis heute nicht auf dem Röntgenschirm abbilden. Und ich denke, das ist normal. Weil das ist eine göttliche Schöpfungsordnung, wo das Innenleben des Menschen sich abspielt. Und nun sagt die Bibel, der Mensch ist verloren nach Geist, Seele und Leib. Aber wenn ein Mensch gerettet wird, und das ist ein ganz zentraler Punkt, dann tritt Römer 8, Vers 9 in Gang. Das heißt, wenn ein Mensch den Herr Jesus findet, wenn ein Mensch, ich sag so, der Hölle entflieht und Vergebung der Sünden findet, Friede findet mit Gott, dann passiert etwas Wunderbares. Die Bibel beschreibt uns das in Römer 8, ab Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Also die Bibel sagt ganz klar, dieser Mensch, der verloren ist, nach Geist, Seele und Leib, wenn der sich bekehrt, wenn der zum Glauben kommt, dann wird nicht der Mensch nach Geist, Seele und Leib wiedergebracht. Sonst würde niemand von uns Anfechtung haben, sonst wäre niemand von uns krank. Sondern die Bibel sagt, wiedergeboren wird der Geist, die tiefste Zone des Menschen, dort zieht der Heilige Geist ein. Jetzt sagt die Bibel, jetzt lebt der Geist, der Herr Jesus wohnt in meinem Herzen, aber der Körper und die Seele sind Kampfgebiet bis zum Schluss. Und die Bibel hat ein ganz klares Programm. Sie sagt, für den Geist, die Wiedergeburt, die Errettung, für die Seele, für meine Emotionen, für das, was mich umtreibt, das Kreuz, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Hier kann ich das Negative ausschalten und für den Körper nicht die Krankenheilung, sondern die Auferstehung. Das ist das große Ziel Gottes, die Auferstehung des Körpers. Und dann ist ein Mensch wiedergebracht nach Geist, Seele und Leib. Und wenn man das versteht, dann ist auch klar, wenn ich auch ein Gotteskind bin, wenn ich wiedergeboren bin, dann ist zuerst einmal das Hauptproblem beseitigt. Aber ich habe noch einen Körper, der von der Schwäche her befallen ist. Ich habe eine Seele, die von der Schwäche her befallen ist. Und nun muss ich die biblischen Mittel anwenden, um hier zu einer gewissen Glaubensruhe zu gelangen. Und es gibt eine sehr schöne Bibelstelle in Hebräer 4, Vers 14 bis 16, wo uns die Bibel mitteilt, wie sich der Herr Jesus, das ist ja der entscheidende Punkt, zu unseren Schwächen stellt. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Die Bibel sagt, Herr Jesus, weil er Gott und Mensch gleichzeitig war, war er der Einzige, der uns Menschen in unserem Elend in der Tiefe versteht. Das, was sich in unserer Seele abspielt, und ich möchte nur mal beschreiben, was sich hier außer der Seele noch aus seinem Körper abgespielt hat. Wer die Heilige Schrift kennt, der weiß, dass es drei zentrale Beschreibungen des Opfers Jesu am Kreuz gibt. Psalm 22 sind die geistlichen Leiden. Dort siehst du, was er im Geist gekämpft hat. Psalm 69 sind die seelischen Leiden. Man sieht, was er in der Seele gelitten hat. Und Jesaja 53, die körperlichen Leiden. Und da sieht man, dass er alles durchlebt hat, in einer furchtbaren Weise, aber sündlos. Aber er hat diese ganzen Angriffe und diese ganze Tätigkeit des Teufels erlebt. Wenn einer uns versteht, dann er. Was musste mit dem Sohn Gottes geschehen, dass er, der bei Gott dem Vater in der Ewigkeit, ja, ich sage sogar vor den Ewigkeiten, wo nur Existenz war, überhaupt nur reine Existenz, Vater und Sohn, in dieser Herrlichkeit, was musste geschehen, dass der Sohn Gottes am Kreuz ausrufen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was musste hier Schreckliches geschehen? Wenn irgendjemand auf dieser Welt mich versteht, dann der Herr Jesus. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Sie sagt, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, das heißt mit meinen, mit ihren Schwachheiten hat er Mitleid. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wo muss ich hingehen, wenn ich Schwachheit habe? Zu ihm. Er versteht es in der Tiefe. Wir haben ja im christlichen Lager oft so einen Perfektionismus aufgebaut, dass man einfach sich nicht mehr getraut, sich zu den Schwachheiten zu stellen. Und dann kommt wieder dieses Elend der Heuchelei, das ja der Herr Jesus vor allem bei den Pharisäern geißelt. Und ich denke, es ist wichtig, hier ehrlich zu sein und dann zum Herr Jesus hinzufliehen. Und das Erste, was er uns hier in der Heiligen Schrift mitteilt, das ist Sprüche 24, 10. Ich möchte es so formulieren, es kommt raus. Ist nur eine Frage der Zeit. Das heißt, ich kann noch so frömmelig sein, noch so heuchlerisch, egal was passiert, es kommt raus. Das heißt, ich kann es überhaupt nicht verhindern, dass diese Schwäche herauskommt, dass sie sichtbar wird, für mich persönlich und für Dritte. Es gab ja einen großen Führer einer schwärmerischen Bewegung, der hatte zu seinen Brüdern gesagt, er hat seinen alten Adam 8 Jahre nicht mehr gesehen. Da haben die Brüder gelächelt, haben gesagt, aber wir. Das heißt, man sieht es, auch wenn ich glaube, dass ich ein Großer bin, der keine Schwächen hat, die anderen werden meine Schwächen sehen. Vielleicht besser als ich, die Schwäche ist Realität. Und die Bibel sagt uns hier etwas, das ist gesetzt von Gott. Sprüche 24, Vers 10. Zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Oft kommt es erst heraus, wenn der Druck kommt, wenn die Anfechtung kommt, wenn die Krise kommt. Dann erst sieht man, was jemand wirklich wert ist. Das ist auch der Grund, warum die Bibel zum Beispiel sagt, für Älteste einer Gemeinde, es dürfen keine Neulinge sein. Sie müssen zuerst bewährt werden. Sie brauchen den Kampf des Alltags, dass man sieht, was sie in der Krise wert sind. Das heißt, es wird herauskommen. Nun kommen wir zu dem ersten Bereich der Schwäche, zum Fleisch. Und hier möchte ich zuerst etwas betonen, das oft nicht bekannt ist im Reiche Gottes. Und zwar, die Bibel ist in ihrer Formulierung ganz genau, messerscharf und genau. Wenn die Bibel sagt, im Fleisch, meint sie immer unbekehrt. Sie meint mit dem Ausdruck im Fleisch, als Regel ohne Ausnahme, unbekehrt. Sie sagt aber für die Schwäche des Fleisches, sagt sie fleischlich. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich die Bibel lese, dass ich die zwei nicht verwechsle. Paulus sagt über den Zustand, als er unbekehrt war, als wir im Fleische waren, unbekehrt. Er sagt aber, der Gläubige, der Mensch ist fleischlich, schwächelnd in diesem Bereich, was man Fleisch nennt. Und er beschreibt das in Römer 6, Vers 19. Und Fleisch ist ein sehr breiter Begriff. Fleisch meint eigentlich das Alte. Es meint nicht nur der Körper, hier, was wir unter Fleisch verstehen, sondern es meint auch der seelische Bereich. Es meint genau den unerlösten Teil des Menschen, Seele plus Körper. Das ist Fleisch. Und Römer 6, 19 heißt es, ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Er sagt ja nicht im Fleisch, dann würde er sagen, wegen eurer Unbekehrtheit, sondern sagt, in eurem Fleisch seid ihr schwach und das bedeutet fleischlich. Dort seid ihr einfach schwächelnd. Und er sagt, manchmal muss man es sehr menschlich umschreiben und mit sehr einfachen Worten, weil es einfach zu, ich sage es mal, zu verdeckt ist. Und Römer 7, Vers 18 sagt Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringt nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und die Sünde wohnt im seelischen und im körperlichen Bereich. Und die Bibel sagt, du willst es ja nicht. Ein Gläubiger ist wiedergeboren von seiner Gesinnung her, möchte er dem Herrn Jesus nachfolgen. Er möchte alles, was heilig ist. Er möchte alles, was rein ist. Er möchte alles, was gut ist. Und wenn das nicht da ist, zweifle ich an Wiedergeburt an. Das will der Gläubige. Aber da ist was dagegen. Und Paulus beschreibt es sehr dramatisch in Galater 5, Vers 17, wo er dieses Spannungsfeld zwischen dem wiedergeborenen Geist und dem Rest des Körpers, dem Fleisch, beschreibt. Er sagt, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das ist die Erklärung vom vorigen Vers. Er sagt, wegen diesem Spannungsfeld tun wir nicht, was wir wollen. Es ist eine ganz einfache menschliche Logik. Was muss ich tun, dass ich das tue, was ich will? Ich muss das Fleisch ausschalten. Das heißt, ich muss diese Fleischlichkeit zügeln. Und nun kommen wir zum großen Bereich. Was ist Fleischlichkeit? Was ist es, fleischlich zu sein? Es kann auch fromm sein. Es hat 100.000 Spielarten, das menschliche Fleisch. Es kann jemand hingehen und kann der Herr Jesus bezeugen und alle Menschen, die zuhören, sind erschüttert in der Seele, ob man Zeugnis. Es kann der nächste Mensch hingehen, der Herr Jesus bezeugen und kann sogar noch betonen, ich will es nur zur Ehre Gottes sagen. Die Leute werden nicht ergriffen, weil da ist innerlich irgendwas. Da ist vielleicht ein gewisser Hochmut, ein gewisses Egoismus, etwas sein wollen, das vom Fleisch her ausgelöst wird. Und die Leute merken das. Sie können das nicht erklären, aber es wird blockiert vom Fleisch. Und das ist das, was die Bibel meint. Sie meint, da ist etwas, das dazwischen funkt. Und das ist auch der Grund, wenn man die Bibel ganz sachlich liest, dann muss man ja fragen, was gibt es hier für Mittel? Und ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel durchgelesen habe. Ich habe es nie gezählt. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, sondern ich muss die Bibel laufend vor dem Angesicht Gottes lesen, aus einem ganz einfachen Grund. Wegen der Schwachheit meines Fleisches. Und zwar, weil Hebräer 4,12 mir mitteilt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, nur durchs Wort Gottes und die Wirkung des Heiligen Geistes im Wort Gottes kann ich unterscheiden, was bei mir Geist und Fleisch ist. Ich habe keine natürliche Fähigkeit als Mensch, das menschlich zu unterscheiden. In den ganz groben Dingen mag das funktionieren, aber in der Feinheit, in dem Raffinierten, wo das verdeckte fleischliche Wesen da ist, brauche ich den Dienst Jesu Christi, des großen hohen Priesters, der mir das Wort Gottes lebendig macht und mein Herz durchbohrt und Geist und Seele trennt, dass ich es überhaupt erkennen kann. Zu mir sagte eine Schwester vor vielen Jahren, sagte sie, Karl Hermann, pass auf, wenn du ein Zeugnis vom Herr Jesus gibst, ob bei gläubig oder ungläubig, wenn du von ihm redest, pass auf, dass du ja nie praktisch übertreibst, also ja nie idealistisch wirst, ja nie hier in Euphorie verfällst. Sie sagte nämlich, wenn du das tust, begibst du dich auf das Gebiet der Lüge und du nimmst eine Anleihe beim Teufel auf. Und das hat mich tief erschüttert, eine Anleihe beim Teufel. Und dass das nicht passiert, brauche ich das Wort Gottes. Wie oft ist es mir passiert, ich sitze über der Bibel und will eigentlich studieren und plötzlich nimmt der Herr Jesus das Wort und stößt mir das Schwert des Geistes durch die Seele und plötzlich habe ich nicht mehr das Ziel des Studierens, sondern ich habe nur noch ein Problem, mein schlechtes Gewissen. Das werden wir heute Mittag sehen. Das Gewissen, das plötzlich flammt, wo ich plötzlich ein schlechtes Gewissen bekomme und nicht mehr kann. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin als Mensch, und wenn ich habe es ja gestern auch schon erwähnt, wenn ein Paulus das sagen muss, wie viel mehr ich als normaler Gläubiger in 1. Korinther 4,4, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Das heißt, ich bin auch als Gläubiger nicht in der Lage, mich 100% zu beurteilen. Das ist auch der Grund, warum ich einen Hirte brauche, der mich hütet, der auf mich aufpasst. Und wie passt er auf mich auf? Indem er zum Beispiel die göttlichen Mittel einsetzt, die Wirkung des Wortes Gottes an meinem Herzen, das Gewisse, das dann im Heiligen Geist wirkt und das vollkommene Opfer, das ich im Glauben in Anspruch nehmen kann. Drum ist unser heutiges Thema so gefährlich, wenn ich nämlich Schwäche im Fleisch habe und gleichzeitig Schwäche im Glauben. Und der Glaube ist das Mittel, um die Schwäche durch das Opfer auszuschalten. Wenn ich beides von der Schwachheit befallen habe, dann habe ich keine Chance. Dann bin ich verkauft. Und man sieht hier einfach, die Menschen verzweifeln. Ich habe das oft genug erlebt, wie die Menschen verzweifeln ob dieser Tatsache. Und man muss sagen, es ist überhaupt kein Grund. Der Herr Jesus hat mit seinem vollkommenen Opfer alles getan. Die geistlichen Mittel, um das Fleisch zu zügeln, sind vorhanden. Und das möchte ich auch nicht verhehlen. Wenn es absolut nicht geht, dass das Fleisch durch die geistlichen Mittel gezügelt wird, dann hat der Herr Jesus bei Gläubigen, die wirklich ihm dienen wollen, hat er einfache Mittel. Und selbst der Apostel Paulus hat es erlebt. Und dann muss man sagen, ja, wenn es der Paulus erlebt hat, was ist dann mit uns? Wie viel mehr werden wir das auch erleben? Dann greift nämlich der Herr Jesus ein und wird etwas tun. Ich lese uns 2. Korinther 7, Vers 9 und 10. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss, Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Darf ich es mal etwas derb ausdrücken? Wenn es absolut nicht geht, dass ich auf das Wort Gottes, auf das zweischneidige Schwert höre, dann wird Gott, weil er seine Kinder hütet und erzieht, dann wird er mir einen Dämpfer versetzen. Dann bekomme ich die Enttäuschung. Anführungszeichen. Dann bekomme ich von Gott Widerstand. Dann wird er mir eine Niederlage verordnen. Dann wird es herauskommen. Dann wird es plötzlich dramatisch. Und dann in der Regel, wie der Paulus uns hier sagt, wenn die Betrübung vor Gott ist und richtig geistlich einschlägt, dann wird sie plötzlich zum Heil für mich, zur Rettung. Und das muss mir klar sein. Gott erzieht mich, indem er mir dann plötzlich meine fleischlichen Wege absägt. Und dann kann es plötzlich sein, du blamierst dich. Ist mir mal passiert. Ich war in der Gemeinde und vielleicht war es mir zu wohl. Ich konnte es hinterher nicht mehr 100% erkennen, was es war, aber es war mir wahrscheinlich zu wohl. Und auf jeden Fall, ich habe aus dem Kopf zitiert. Zu faul nachzusehen, einfach zitiert aus dem Kopf und alles so profihaft. Und ich verlasse die Gemeinde und die Brüder haben mir erzählt, diese Kassette senden wir aufs Missionsfeld. In großen Mengen. Ich denke, da kommt ja so ein versteckter Stolz. Ich bin heimgefahren. Ich war ungefähr, ich will sagen, 1 Kilometer vom Gemeindehaus weg oder 2, fängt es in meiner Seele an. Du hast einen Fehler gemacht. Was du aus dem Kopf zitiert hast, da hast du dich geirrt. Die Grundaussage war zwar alles in Ordnung, aber du hast dich geirrt. Wenn ein Spezialist, der die Grundsprache kann, hört, was du sagst, sagt der Mann hat keine Ahnung. Ich bin immer kleiner geworden im Auto. Wir sind dann nur noch Bad Liebenzell gefahren auf die Burg, haben einen Ausflug gemacht. Der Ausflug hat mir nicht mehr gefallen. Ich habe nur Bilder. Immer wenn ich die Bilder sehe, erinnere ich mich daran, was dort passiert ist. Heute noch, zig Jahre danach. Und als ich heimfuhr, dann habe ich nicht sehr schön geparkt. Ich habe so geparkt, ich habe das Auto abrupt abgestellt, bin aus dem Auto herausgerast in die Wohnung rein bei mir, sofort nachgeschlagen, hast du dich geirrt? Ja. Es war ein Dämpfer ohne Ende. Und dann habe ich den Brüder angerufen und gesagt, Brüder, ich habe mich geirrt, ihr müsst die Kassette mit einem Beileger versehen. Ach, haben sie gesagt, merkt doch. Ich sage, nein, ihr müsst, ich konnte nicht anders vom Gewissen her. Und dann musste ich einen Beileger produzieren, wo ich sage, ich habe mich hier geirrt, ich habe zwei Wörter verwechselt, so und so ist es richtig. Dann blamierst du dich. Und wenn das nächste Mal kommt, dann bist du ganz, ganz vorsichtig. Und wenn das nächste Mal kommt, dann wirst du dein Fleisch in der Gestalt zügeln, dass dir gar nicht zu wohl wird, sondern du wirst dann die Erziehung Gottes im Bewusstsein haben und wirst dann schön korrekt und fleißig sein und nicht mehr faul. Das sind die Dinge, wo Gott einfach die Schwäche des Fleisches behandelt, durch Dämpfer. Aber es braucht ja nicht so weit kommen. Es reicht ja, wenn ich ein offenes Herz habe und mir das Schwert des Geistes gefallen lasse, dass der Herr Jesus mir ins Herz hineinredet und diese fleischlichen Dinge letztendlich aufzeigt. Ja, jetzt können wir sagen, ja, was ist denn das alles? Also im Galater 5 sagt er ganz einfach, was die fleischlichen Werke sind. Was sind die Werke des Fleisches? Er sagt, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzedienst, Zauberei und so weiter. Da könnte ich sagen, das tue ich doch alles nicht. Das ist richtig. Aber es geht weiter. Feindschaft. Gibt es keine Feindschaft bei Gläubigen? Diese feine Feindschaft hinterrum? Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen. Das sind doch die feinen Sünden, die ganz hinterhältigen. Dann wieder das Grobe, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das heißt, das Fleisch äußert sich nicht nur grob, sondern auch sehr fein. Und das ist die größte Falle. Und die Bibel sagt, diese Schwäche ist einfach da. Und Paulus erklärt es dann auch im Galater 5 ganz einfach. Galater 5, 16 ist vielleicht der einfachste Vers in der Bibel, der alles erklärt. Er sagt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, wenn ich im Geiste wandle, wenn der Herr Jesus zu mir redet durch das Wort Gottes, mir das zweischneidige Schwert durch die Seele stößt und aufzeigt, das ist Fleisch und das ist Geist, und ich mich entscheide, im Geist zu wandeln, das Geistliche zu tun und das Fleischliche zu lassen, kann ich denn das? Die Bibel sagt in 2. Korinther 4, Vers 13, wir haben den Geist des Glaubens. Alles, was der Herr Jesus als Befehl gibt, kann ich durch die vollkommene Erlösung. Diese Fähigkeit ist in der Wiedergeburt enthalten. Sobald ich dann im Glaube den geistlichen Weg wähle, passiert was ganz Einfaches. Die fleischliche Lust kommt zum Stillstand. Und hier hat die Bibel natürlich das Mittel aller Mittel. Und das ist Römer 6. Und ich habe es lange nicht begriffen, bis ich es dann live erlebt habe und ausprobiert habe. Das sagt die Bibel in Römer 6, Vers 6. Und jetzt kommt was Interessantes. Für jeden, ich sage es einmal so, Menschen, der wirklich will, da steht nämlich nicht, wir fühlen es. Man fühlt es nicht, sondern da steht, wir wissen. Ja, dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und da steht, du Loyo, als Sklave dienen. Und da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Ich fühle es nicht. Es hat auch keine religiöse Dimension. Aber ich weiß von der Heiligen Schrift her, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Wenn jetzt das Fleisch beginnt, aufzuflammen und der Herr Jesus durch sein zweischneidiges Schwert mir aufzeigt, hier ist Fleisch und ich will das nicht und ich will im Geiste wandeln und ich kann es nicht, dann hat die Bibel nur ein Mittel, das Kreuz. Und sie sagt, du musst nur eines tun. Du musst dich dafür halten, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Was heißt denn das, mit Christus gekreuzigt? Das heißt, ich bin tot. Kann ein Toter neidisch sein? Kann ein Toter selbstsüchtig sein? Nein. Kann ein Toter angeberisch sein? Nein. Kann ein Toter ehebrecherische Gedanken haben? Nein. Geht nicht, weil er ist ja tot. Und jetzt sagt die Bibel, sobald du dich für tot hältst, für mit Christus gekreuzigt, durch das Opfer, nicht aus meiner Fähigkeit, sondern weil er es das getan hat, ich halte mich einfach dafür, dann wirkt es. Nämlich Vers 11 sagt es ganz klar. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich muss mich nur dafür halten. Ich habe die Erlebnisse gemacht. Ich habe gemerkt, wie ich in mancher Punkte Sünde anfällig war. Und dann hat mir der Herr in der stillen Zeit durch das zweischneidige Schwert beigebracht, du bist mit Christus gekreuzigt, halte dich dafür. Und dann ist die Lust aufgeflammt und in dem Moment ging ich hin wie ein kleines Kind, habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Ich habe es einfach im Glauben angenommen. Und als ich es im Glauben annahm, ist etwas passiert. Ich war selber schockiert. Ich habe selber nicht geglaubt, das funktioniert. Aber ich habe dann gesehen, es funktioniert. Und zwar, als ich das im Glauben annahm, ohne mir der Wirkung bewusst zu sein, war die Lust weg. Ich habe es nicht erklären können. Sie war weg, spurlos, hat sich in Luft aufgelöst. Und ich bin jubelnd heimgegangen und habe gesagt, Sieg! Und jetzt kommen wir zu einem ganz schwierigen Punkt. Wenn ich durch Glaube an das vollkommene Opfer Jesu Christi, das, was der Jesus getan hat, ihn im Glaube ehre, sei Opfer für mich in Anspruch nehme, um diese fleischlichen Dinge auszuschalten, um nämlich Kraft zu haben, im Geiste zu wandeln, dann ist es ja fatal, wenn ich das will und nicht kann. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil nämlich nicht nur das Fleisch per System schwach ist, sondern weil die Bibel sagt, es gibt nur was Zweites, und zwar, dass der Glaube schwach sein kann. Das heißt, wenn mein Glaube schwach ist und ich nicht das Opfer für mich annehmen kann, dann wird es dramatisch. Dann habe ich ja die perfekte Lösung und kann es nicht umsetzen. Und ich denke, die Schwäche, die Kombination, schwaches Fleisch, schwacher Glaube, die ist tödlich. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich A, die Erlösung verstehe, wie ich mit Christus gekreuzigt bin, das ist eine Tatsache, wie ich das durch Glaube auslöse, dass es wirkt. Und dann muss ich dafür sorgen, dass mein Glaube funktioniert. Ja, wie funktioniert Glaube? Die Schwärmer haben uns immer wieder vorgestellt, Wort des Glaubens, solche Bewegungen und haben uns magische Praktiken gezeigt. Das ist alles unbiblisch. Es ist ein ganz einfacher Punkt. Ich möchte es aufzeigen. In Matthäus 17, Vers 20 sagt er, wenn ihr Glauben hättet wie ein Sündkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Das heißt, die Bibel sagt, biblischer Glaube muss nicht groß sein, sondern er muss nur überhaupt da sein. Und wenn man den wirklich praktiziert, dann kommt die Wirkung. Das heißt, ich kann einen ganz, 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 ganz kleinen Glauben haben. Wenn ich wie ein kleines Kind beginne zu glauben, dass ich mit Christus gekreuzigt bin und das im kindlichen Glaube annehme, wenn ich noch so wackelig bin, dann wirkt's. Und die Bibel erklärt jetzt, wie Glaube funktioniert. Römer 4, Vers 19. Abraham ist das Musterbeispiel. Er ist ja der Vater der Gläubigen. Und die Bibel sagt hier, er wurde nicht schwach im Glauben und zog seinen Leib nicht in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Ich habe derzeit ein Problem. Wir hatten noch nie so eine Inflation von dem Begriff zur Ehre Gottes, zur Ehre Gottes. Jeder erzählt mir, was alles zur Ehre Gottes ist. Da muss ich sagen, Entschuldigung, ganz viel, darf ich mal ganz brutal sagen, bla bla, Geschwätz. Man kann wie Formels bei jedem Kleinigkeit sagen, zur Ehre Gottes, zur Ehre Gottes. Die Bibel sagt ganz einfach, Gott wird geehrt, wenn ich glaube. Gott will nicht das Lippenbekenntnis, wo nichts dahinter ist, sondern er will, dass er geehrt wird durch Glaube, wie beim Abraham. Und hier ist etwas, er sagt, dieser Abraham hatte eine Verheißung Gottes, eine ganz klare Zusage, und er hat nicht auf seinen Verstand gehört. Sein Verstand sagt ihm, du bist fast 100-jährig, du kannst kein Kind mehr haben. Deine Frau hat einen Neuner vorne in der Jahreszahl, sie kann kein Kind haben. Sondern er hat Gott geglaubt. Und das ist das, was biblischer Glaube ist. Ich glaube nur, weil Gott es sagt. Jetzt kommen wir hier, ganz wichtiger Punkt. Damit ist biblischer Glaube immer an das Wort Gottes gebunden. Wenn ich irgendetwas glaube, was nicht im Wort Gottes verankert ist, dann ist es sinnlos. Es wird auch nicht funktionieren. Oder wenn es funktioniert, dann kann es sein, bedient mich die falsche Seite, nämlich Finsternismächte. Aber etwas ist ganz klar, und das muss man nüchtern sehen, da gibt es Aktivitäten des Teufels, wie positives Denken und so Zeugs. Aber der biblische Glaube geht einfach hin, hat eine Verheißung. Und was ist eine Verheißung? Eine Verheißung ist eine echte, wirklich qualitative Zusage Gottes, ob er es tut. Wenn Gott sagt bei Abraham, du wirst ein Kind bekommen, das war der Fall, dann ist der Abraham einfach hingegangen und gesagt, ich glaube dir und nicht meinem Verstand. Das heißt, dieser kindlich einfältige Glaube, der kann noch so klein sein, aber der glaubt, dass Gott das, was er sagt, meint und das, was er meint, sagt. Wenn man das praktiziert, dann wird der Glaube wirksam sein, dann passiert etwas. Und die Bibel sagt nicht umsonst, Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, es wird dann etwas ausgelöst. Das heißt, da passiert etwas. Und zwar biblisch. Es passiert genau das, was die Bibel beschrieben hat, dass ich zum Beispiel plötzlich die Kraft habe, mich für mit Christus gekreuzigt zu halten. Nun aber gibt es ein Problem. Und das Problem ist unter anderem das Jahr 2010. Der Herr Jesus sagt nämlich in Lukas 18 im Gleichnis vom ungerechten Richter, wo er sagt, dass man den Gebetskampf kämpfen muss und den Glauben und den Gebetskampf vor Gott erwarten muss, was er sagt. Dann sagt er etwas völlig Schockierendes in Vers 8. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Und damit sagt die Bibel, je weiter die Endzeit fortschreitet, je näher die Wiederkunft Jesu kommt, je weniger wirst du diesen biblischen Glauben finden. Die Gläubigen werden immer mehr ihrem Verstand glauben als am Herr Jesus. Sie werden immer mehr die Bibel zwar als Mittel benutzen, aber sie ist nicht mehr letzte Autorität. Sie unterwerfen sich nicht mehr. Und alter Kämpfer im Reich Gottes, obwohl er vom reinen Alter her nicht viel älter war, wie ich ein Missionar, sagte eines Tages zu mir, Karl Hermann, da war ich ein junger, feuriger Bursche, sagt er zu mir, werde nie ein Meister der Schrift. Habe ich verstanden, was er meint. Dann sagt er, stelle dich nie über die Schrift, sondern immer darunter. Bleib immer darunter. Die Schrift ist immer letzte Autorität für dich. Und wenn man das tut, dann wird auch der Glaube da sein. Nicht der Verstand, nicht die Umstände, sondern der Glaube. Und jetzt merkt man vielleicht schon an dem, dass das eine Frage der Einstellung ist. Das heißt, die Stärke oder die Schwäche meines Glaubens kommt von der Einstellung, von der Gesinnung. Ob ich wirklich glaube, wissen, man kann wunderbare Pamphlete verfassen und Bücher schreiben über die Irrtumslosigkeit der Bibel. Das nützt gar nichts, wenn ich es nicht glaube. Und es nützt gar nichts, wenn ich es nicht anwende. Und ob ich wirklich an die Irrtumslosigkeit der Bibel glaube, das wird sich zeigen, ob ich es anwende. Indem ich nämlich wirklich glaube, dass Gott das sagt, was er meint und meint, was er sagt. Und wenn er sagt, dass er die Erde geschaffen hat in 6 Tagen, a 24 Stunden, Abend und Morgen, und dass der 7. Tag auch 24 Stunden hatte, dann ist die Erde eben in 6 Tagen geschaffen worden. Und dann hast du die 7 Tage inklusive Ruhetag Gottes der Schöpfung. Und dann stimmt eben das erste Blatt der Bibel genauso wie das letzte. Und da siehst du, ob du glaubst. Und dann kommt theistische Evolution und alles Mögliche. Man versucht dann mit der Welt einen Kompromiss zu machen. Die Bibel sagt ganz einfach, es steht geschrieben. Und das, was geschrieben steht, wenn ich das glaube, löse ich biblischer Glaube aus. Und wenn ich das einmal gewöhnt bin, so vorzugehen und ich dann auf die Verheißungen stoße, du bist mit Christus gekreuzigt, dann ist es kein Problem. Weil 2. Korinther sagt mir ganz klar, Kapitel 4, Vers 13, wir haben den Geist des Glaubens. Mit der Wiedergeburt habe ich den Geist des Glaubens. Ich kann glauben, wenn ich will. Das ist keine besondere Fähigkeit, sondern es ist da als Fähigkeit für jeden Wiedergeborenen. Es gibt noch die Gabe zu glauben, wie bei Georg Müller, das ist eine Sonderheit. Aber jeder Gläubige hat die Fähigkeit zu glauben und kann diese Schwäche des Glaubens hinwegwischen, wenn er von seiner Gesinnung her sich entscheidet, Gott wirklich zu glauben. Dann wackelt er nicht, dann ist auch kein Kleinglaube da. Sobald er das tut und wirklich die Erlösung so annimmt, beginnt die Erlösung plötzlich zu funktionieren. Und dann siehst du plötzlich, dass die Erlösung keine Theorie ist, sondern reine Praxis. Und dann siehst du, dass der Auferstandene wirklich an den Herzen der Gläubigen Großes tut. Aber man muss es glauben. Und wo kommt der Glaube her? Römer 10, 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Dieser Bibelvers ist ein ungeheures Problem. Wisst ihr warum? Weil es keine deutschen Worte gibt für das, was hier im Grundtext steht. Dieses Wort, das hier der Paulus benutzt, da gibt es kein deutsches Wort dafür. Da steht, demnach kommt der Glaube aus, und das griechische Wort heißt akoe. Jeder, wo ein bisschen so Fremdwörter weiß, was das heißt, Akustik. Das heißt, er sagt, und zwar aus dem Hören auf die Verkündigung. Das heißt, biblischer Glaube wird erzeugt, wenn ich wirklich Verkündigung habe, in Beweisung des Geistes und der Kraft vom Heiligen Geist gewirkt, und wenn ich dann wirklich zuhöre. Wenn ich wirklich mein Ohr öffne, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn ich echter biblischer Verkündigung wirklich zuhöre und mein Herz öffne, dann wird das Wort Gottes lebendig und dann geschieht Glaube. Glaube kommt nicht, wenn verkündigt wird und ich mein Herz nicht öffne. Und das ist der Schlüssel. Ich überwinde die schwache Phase. Es sind ja oft nur Phasen. Die schwachen Phasen meines Glaubens, indem ich beginne, Gott zu glauben und indem ich mein Herz dem Wort Gottes öffne. Das kann in der Verkündigung sein, dass ich zuhöre. Es kann aber auch in der stillen Zeit sein, dass ich mein Herz genauso öffne Und dann passiert etwas. Dann wird mein Herz plötzlich vom Heiligen Geist erfasst. Und dann kann der große hohe Priester, der Mitleid mit meinen Schwachheiten hat, meine Schwachheiten heilen. Zuerst heilt er den Glauben, dass ich biblisch glauben kann. Und dann kann ich auch die Schwachheit des Fleisches hinwegtun. Aber jetzt möchte ich zum Schluss doch noch etwas sagen, dass hier ja keine falsche Idee aufkommt. Jakobus 1,15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ich möchte etwas betonen. Sünde ist keine Schwäche. Sünde ist Sünde. Es ist ein Unterschied, ob ich bewusst sündige, dann habe ich gesündigt, dann muss ich Buße tun, dann brauche ich die Reinigung durch Jesu Blut, oder ob ich eine Schwäche habe. Und in dem Moment, wenn es zur Sünde kommt, bin ich nicht mehr auf der Ebene der Schwäche. Da muss ich zuerst Buße tun, muss zum Herrn Jesus gehen, diese Sünde bekennen, nicht immer Menschen, sondern ihm, und muss das Blut in Anspruch nehmen und zuerst einmal wieder ins Licht treten und mich reinigen lassen durch Jesu Blut. Und dann kann ich wieder im Glauben gegen meine Schwäche vorgehen. Aber ich möchte betonen, Sünde ist keine Schwäche, sondern Sünde ist Sünde. Und erst wenn ich die Sünde bereinigt habe, wenn ich gereinigt bin durch Jesu Blut, dann wirkt wieder dieser glaubensmäßige Ansatz, dass ich durch Glaube die Schwachheit, die aufblitzt, hinwegtun kann. Wisst ihr, wo ich den Kampf hatte, innerlich, da muss ich ja nicht sündigen, sondern es ist ja schon die Anfechtung, wo mich schwach macht, wo mich in Schwierigkeiten bringt. Und sobald ich das erkenne und im Glaube handle, geht die Schwäche weg. Wenn die Schwäche dann durchbricht und der Grenze überschreitet, dann wird sie zur Sünde. Und dann muss ich was ganz anderes tun. Dann muss ich bei Sünde ihm bekennen, mich reinigen lassen durch Jesu Blut und dann geht es vorwärts. Offenbarung 12,10 sagt was ganz Entscheidendes. Sie sagt, dass der Teufel der Verkläger der Brüder ist. Das werden wir noch sehen bei der Thematik des Gewissens. Und sie sagt hier was Ungeheures, das ist ungeheuer wichtig für uns Gläubige. Sie sagt hier, sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Toten. Da steht im Griechischen Seele, Psyche. Sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt. Die Bibel sagt ganz klar, du wirst überwinden, wenn du nämlich hingehst und dich reinigen lässt durch Jesu Blut, dann ist der Weg frei, dass du glauben kannst. Und dann darfst du dein Seelenleben nicht lieben. Und das Seelenleben ist nichts anderes wie das Fleisch. Also das ist das, was vom Fleisch produziert wird. Die Seele hat auch positive Bereiche. Nur, das ist ein neutraler Bereich, der halt auch vom Teufel benutzt wird. Und wenn ich das Seelenleben, das, was Äußerungen sind, die gegen das Wort Gottes gehen, wenn ich das nicht liebe und in den Tod Jesu gebe, dann werde ich überwinden. Und das ist eine ganz einfache Sache. Keine bewusste Sünde, Reinigung durch Jesu Blut, erkennen der Schwäche und erkennen, wenn die Sünde weg ist, die Schwäche blockiere ich, indem ich kindlich im Glauben mich für Christus gekreuzigt halte. Dass der Glaube wirkt, dazu muss ich glauben, dass wenn Gott es sagt, das auch funktioniert. Ich darf nicht auf meinen Verstand gehen, ich darf nicht auf meine Erfahrung gehen, ich darf das alles nicht gehen, sondern muss sagen, weil es geschrieben steht, ist es so, ob ich es fühle oder nicht, ist egal. Wisst ihr, das Gefühl ist sowieso ein Betrüger. Isaac fühlte Esau. Wer war's? Jakob. Und was sagt er dann, der Isaac, der blinde Isaac? Ich fühle Esau, aber die Stimme ist die Stimme Jakobs. An der Stimme, am Wort Gottes erkenne ich die Wahrheit. Mein Gefühl ist ein Lügner. Das heißt, ich darf nicht auf mein Gefühl gehen, nicht auf meinen Verstand, nicht auf meine Vorstellungen, sondern muss ganz nüchtern sachlich, was geschrieben steht, in kindlichem Glaube, dem ich Gott ehre und sage, was du schreibst, geschieht, einfach für mich annehme und mich dann im gleichen Umfeld eben vor der direkten Sünde hüte und dann kann ich jede Form der Schwäche kontrollieren. Und dann verzweifelt ein Gläubiger nicht mehr. Dann hat er einen gewissen Triumph. Und dann sind wir bei 2. Korinther 2, wo die Bibel sagt, dass die Gläubigen dem Herrn Jesus, ihrem Feldherr, folgen wie im Triumphzug. Dann kommt das, nachdem wir alle Sehnsucht haben, dieses Stück Sieg in unser Leben hinein. Und ich bin ganz ehrlich, bei mir hängt es immer davon ab, bin ich immer wirklich kindlicher Glaube und habe ich mich vor der Sünde gehütet, funktioniert es? Habe ich mit der Sünde gespielt oder im Glaube bestimmte intellektuelle Abweichungen, wo ich dann vielleicht auf eine theologische Schiene gehe, dann passiert immer das Gleiche. Dann brauche ich den Dämpfer. Dann muss Gott mir den Dämpfer verpassen, dass ich wieder merke, stopp, zurück zum einfältigen Glauben, zurück zu dem, was geschrieben steht, zurück zu der Blockade der Schwäche, indem du einfach im Glaube das annimmst und dich für mit Christus gekreuzigt hältst und dein Fleisch ausschältst. Geschwister, das ist ein Kampf, der wird erst aufhören, wenn die letzte Posaune erschallt und wir auferstehen, wenn der Herr Jesus wiederkommt und wenn wir ihm begegnen. So lang geht der Kampf. Und wenn ich jetzt ganz genau weiß, dass der Kampf so lang geht, ja, was muss ich dann tun? Dann werde ich doch alles tun, dass ich diesen Kampf biblisch erlerne. Weil ich sage, wenn ich das da unterm Halse habe, diesen Kampf, dann will ich wenigstens gewinnen, wenn ich schon es im Hals habe. Und wenn er alles getan hat, dass ich wirklich gewinnen kann, dass ich überwinden kann, Sieger kann, dann will ich meinen Erlöser, meinen Heiland ehren, indem ich sein Opfer für mich so annehme. Und dann sind wir wahre Gläubige. Und dann haben wir auch keine Enttäuschung an uns selber, weil dann sind wir realistisch. Die Schwäche ist da. Sie darf nicht zur Sünde werden. Ich muss nur in kindlichem Glaube das tun, was der Herr mir beschreibt, was er für mich erworben hat, und dann gibt es keine Enttäuschung. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir einfach für dieses große, vollkommene, unbeschreiblich gewaltige Opfer am Kreuz von Golgatha, dass du alles getan hast, dass diese Teile, die nicht wiedergeboren sind, unsere Seele, unser Körper, dass du letztendlich auch hier eine Lösung hast, dass wir in Friede dir nachfolgen können und dass wir ohne in der Sünde zu leben, dir dem Lamme folgen können, wohin du gehst. Dank dir, dass wir mit dir gekreuzigt sind. Danke dir aber auch, dass dein kostbares und teures Blut uns reinmacht von aller Sünde, dass du uns den Geist des Glaubens gegeben hast und dass wir auf dieser Basis überwinden können und dass wir so auch letztendlich nicht in der Sünde leben müssen, nicht in der Schwäche verzweifeln müssen, dass so jede Enttäuschung hinweggewischt wird und dass wir dann beginnen können, dir auch zu danken und dich zu preisen für das, was du hier alles getan hast, für dieses große, vollkommene Opfer, das wirklich auch wirkt und es bei uns zur Geltung und zur Wirkung kommen kann in unseren Herzen und zwar vollkommen. Und dafür danke ich dir. Amen.